Jesus sagt sozusagen, mit mir ist der Himmel auf die Erde gekommen, ist das Himmelreich auf die Erde gekommen. Und es ist dann auch interessant, wenn wir ein bisschen weiterblättern, Matthäus 10, Vers 7 und 8, da sendet Jesus seine Jünger das erste Mal aus und sagt ihnen, geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Das ist wieder eine Aussage über das Himmelreich. Also es ist nach, und jetzt soll ich sagen, es steht unmittelbar bevor. Es ist wie etwas, das gekommen ist mit Jesus, aber noch nicht seine Vollendung, noch nicht seine Fülle, noch nicht seine Entfaltung in einem Vollmaß können stattfinden. Predigt das, verkündigt das. Das Himmelreich ist sozusagen steht vor der Tür und nachher macht Kranke gesund, erweckt Tote zum Leben, heilen die Aussetzungen und treiben böse Geister aus. Das soll ein Zeichen sein von diesem Himmelreich. In diesem Himmelreich gibt es keine Kranken, gibt es keine Toten, gibt es keine Aussetzungen, gibt es keine Dämonen. Und teilt eure Gaben genauso grosszügig aus, wie ihr sie habt geschenkt bekommen. In diesem Himmel ist Grosszügigkeit. Verschwenderische Fülle. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, für euch das Leben zu bringen, in Fülle. Das ist manchmal etwas schwierig für uns zu fassen. Und da die begleitenden Zeichen, das ist manchmal auch herausfordernd, wenn man es nicht so erlebt, aber da kommen wir nachher noch drauf. Ich tue es zuerst einfach ein bisschen aufrollen. Wir haben nachher das Leben von Jesus gesehen, die in diesen Evangelien, wo er ganz manchmal und viel immer wieder das Königreich, das Himmelreich von Gott tut, bezeugen, tut seinen Jüngern predigen, ganz vielen Gleichnissen. Das ist sein Hauptthema. Und es ist auch interessant, wenn wir in die Apostelgeschichte hineingehen, da wo Jesus gestorben ist, auferstanden ist, und nachher seinen Jüngern ja nochmal eine gewisse Zeit lang begegnet ist, 40 Tage lang, nach seiner Kreuzigung. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung, Apostelgeschichte 1,3 ist das, erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über über das Reich Gottes. Ja. Das war sein Thema. Das muss ich mir mal vorstellen. Jesus hat rund 3 Jahre lang intensiv mit seinen Jüngern Lebensgemeinschaft gehabt, denen schon dort immer die Werte, die Prinzipien vom Reich von Gott, vom Himmelreich erzählt, erklärt, demonstriert. Sie haben es erlebt, nicht nur gehört, erlebt. Kranke sind geheilt worden, Tote sind auferweckt worden, Dämonenbesessene sind befreit worden. Das war nicht irgendeine Theorie, die sie hören, sondern es war mit Praxisunterricht gekoppelt. Sie haben es erlebt. Und jetzt, wo sein Dienst sozusagen fertig ist, wo er nur noch 40 Tage hat, nach seiner Auferstehung, wo er seine Jünger noch einmal zusammennimmt, was tut er noch einmal einschärfen? Nicht, wie sie mit dem Geld sollen umgehen, nicht, wie sie das mit dem Zehnten sollen umgehen, nicht, wie sie mit dem, das wäre ja alles, alles so häufig interessante Themen, oder? Sondern er redet mit ihnen über das Reich von Gott. Das ist die Botschaft. Da gibt es ein Königreich. Und ihr seid jetzt die Botschafter von diesem Königreich, wo das Königreich soll sichtbar machen, bekannt machen. Und nachher ist ja Pfingsten gekommen, der Heilige Geist ist ausgegossen worden und die Jünger haben das gemacht. Sie waren Botschafter gewesen. Und das Königreich hat sich in einer gewaltigen Art und Weise ausbreitet in Jerusalem. in Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Dort hat es angefangen. Und es ist immer noch dran, sich auszudehnen, sich auszubreiten. Wenn wir dann in der Apostelgeschichte weiterlesen, Apostelgeschichte 8, ich habe jetzt hier nicht alle Beispiele aus der Apostelgeschichte, das wäre ein bisschen viel gewesen, wo das bezeugt ist, dass die Jünger und die Apostel nachher tatsächlich auch das Königreich von Gott als ihr Thema haben. Apostelgeschichte 8, Vers 12, das ist der Philippus. Doch nun glaubten die Menschen an die Botschaft vom Reich Gottes und vom Namen Jesus Christus, die Philippus predigte. Viele Männer und Frauen ließen sich taufen. Philippus hat ja in Samaria eben das Evangelium verkündigt. Viele Menschen haben an die Botschaft vom Reich von Gott geglaubt. Das ist eine Botschaft vom Reich. Es geht nicht einfach darum, weißt du, es ist noch so, du solltest irgendwie noch eine Entscheidung für Jesus treffen und du solltest irgendwie noch deine Sünden loswerden und nachher bist du Christ. Das ist wie eine andere Dimension. Das ist ein Teil. Das ist der Weg, wie wir in das Reich von Gott hineinkommen. Aber es geht um etwas Größeres. Es geht darum, dass die Königsherrschaft von Gott sichtbar wird, aufgezeichnet wird. Und das ist das, was nachher die Leute anzieht. Und dann merke ich, ja genau, jetzt muss man noch sagen, wie ich da reinkomme in das Reich. Und dann geht es schon um die Detailfragen. Aber die Detailfragen sind nicht das Reich. Das ist nur der Weg dazu. Jesus hat gesagt, ich bin die Türe. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ausser durch mich. Wir müssen die Menschen auch auf die Türe aufmerksam machen. Auf Jesus aufmerksam machen, weil das der einzige Weg ist in das Reich hinein. In die Sohnschaft hinein. Apostelgeschichte 19 nehmen wir noch. Paulus, der war da natürlich einer der bekanntesten Missionare gewesen, in Ephesus. Dann ging Paulus in die Synagoge. 3 Monate lang sprach er frei und offen mit Überzeugungskraft vom Reich Gottes. Da einige seine Botschaft aber dennoch ablehnten und sich in aller Öffentlichkeit dagegen aussprachen, verließ Paulus die Synagoge und nahm die Gläubigen mit. Er begann öffentlich in der Schule des Tyrannus zu predigen. Dort lehrte er 2 Jahre so, dass die Menschen überall in der Provinz Asien, Juden wie Griechen, die Botschaft des Herrn hören konnten. Also die Botschaft vom Herrn ist die Botschaft vom Königreich von Gott. Vom Himmelreich von Gott. Und noch eine letzte, das ist ganz am Schluss in der Apostelgeschichte, das ist da, wo der Paulus schon in Rom war. Apostelgeschichte 28, 23. Daraufhin vereinbarten sie eine Zusammenkunft. An dem betreffenden Tag kamen sehr viele Menschen zu Paulus. Er erzählte ihnen vom Reich Gottes und zeigte ihnen anhand der Schriften der 5 Bücher Moses und der prophetischen Bücher, wer Jesus war. Am Morgen fing er an und redete und erklärte bis zum Abend. Also da wieder, er hat ihnen das Reich von Gott erklärt und nimmt dazu die Schriften vom Alten Testament, das Gesetzbuch von Mose, die prophetischen Bücher und malt ihnen Jesus vor Augen als die Türe, als der Weg zu Gott, dem Vater. Jetzt haben wir verschiedene Begriffe schon gesehen. In Matthäus wird immer wieder das Himmelreich von Gott genommen, beschrieben. Das Himmelreich. Das Reich vom Himmel. In den anderen Evangelien ist einfach vom Reich von Gott die Rede. Ich habe nachgeschaut, im griechischen Text heisst es aber nicht Reich von Gott, sondern es heisst dort Basileia tou theou. Und es heisst Basileia, weiss es jemand? Das hat der Vinier Bern hat früher auch Basileia geheissen. Was heisst Basileia, weiss das jemand? Es kommt von Basileus und das heisst der König. Und Basileia heisst das Königreich. Es hat mich noch erstaunt, ich habe in ganz vielen Bibelübersetzungen nachgeschaut, die Deutschen, die sind ja nicht immer alle gleich genau. Es ist heisst nie Königreich Gottes. Bei dir heisst es, was heisst?
Königsherrschaft
ist immer wieder. Gut. Also, es ist nicht so tragisch, ist ja nicht falsch. Also, es hat mich nur interessant, wenn wir einfach vom Reich von Gott reden. Ja, es ist einfach irgendein Reich. Was stellen wir uns da drunter vor? Wenn wir von einem Königreich reden, dann ist es klar, dass da ein König ist, der regiert. Und das ist ganz ein wichtiger Unterschied, denke ich. Natürlich, das Reich von Gott kann man sagen, ja, Gott regiert. Ja, klar. Das ist das Gleiche. Der König, Gott ist der König. Das Königreich von Gott. Aber irgendwie jetzt, mir denkt, das ist noch so eine, es drückt etwas anderes aus. Manchmal reden wir von dem Reich Gottes Werten. Liebe, Versöhnung, Frieden. All die Sachen. Grosszügigkeit. Bereitschaft, anderen zu vergeben. Und. Reich Gottes Werten. Andere Ehre, Respekt ausdrücken. Reich Gottes Wert. Das ist alles gut. Aber es geht letztendlich nicht nur um Prinzipien. Es geht nicht nur um geistliche Wahrheiten, die wir einfach erkennen und nachher anwenden, auch wenn die funktionieren. Sondern es geht um einen König. Und es geht um eine Beziehung zu diesem König. Wir sind reingerufen als Söhne und Töchter Gottes Hausgenossen. Gottes Volk. Gottes Familie zu sein. Epheser 2, Vers 19 drückt das der Paulus so aus. Er schreibt da: Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Heiligen, zu Gottes Familie, oder wie es eben heisst in der Luther-Übersetzer, zu Gottes Hausgenossen. Zu denen, die mit ihm im Haus leben. Oikos ist dort übrigens der Begriff. Also, die mit ihm in der Familie leben, ist eine erweiterte Familie. Wir gehören zu seiner Familie als Söhne und Töchter. Und wir sind keine Fremden mehr. Wir haben Bürgerrecht. Ja, wo jetzt genau? Im Reich von Gott. Was ist das für ein Reich? Das Himmelreich. Das Königreich. Wir sind Bürger vom Himmelreich. Bürger vom Himmel. Jetzt schon, oder? Also, manchmal haben wir so ein komisches Verständnis vom Himmel. Haben wir das schon gemerkt? Ich merke das selber immer wieder. Ich habe selber ein komisches Verständnis vom Himmel. Ich meine immer noch, der Himmel, das ist irgendetwas, wo man dann irgendein ist, wenn wir gestorben sind, reinkommen. Und vorher tun wir uns halt da irgendwie durch das Leben schlängeln und irgendwie schauen, dass wir mit Gott auch noch irgendwie den Rang finden. Und wenn wir noch froh sind, hilft er uns irgendwie noch ein bisschen unseren Problem. Aber eigentlich, wenn wir das genau anschauen, in dem Moment, wo wir von Neuem geboren sind worden, in was hineingeboren sind wir denn worden? Wir sind in das Himmelreich hineingeboren worden. Wir sind in die Sohnschaft hineingeboren worden. Wir sind Söhne und Töchter von dem Gott geworden und seine Hausgenossen worden. Und wir haben das letztes Jahr vor allem ein bisschen angeschaut. Ja, es ist ein Prozess, den Gott mit uns gehen will, von einer Baby-Mentalität, geistlich gesehen, zu reifen Söhnen und Töchtern, die Verwalter sind. Von was? Vom Himmelreich. Botschafter sind. Von was? Vom Himmelreich. Ambassadors, oder? Ein Botschafter. Das ist ein Botschafter. Das ist einer, der ein anderes Reich eben vertritt. Eine Schweizer Botschafterin, wo zum Beispiel, ist ja egal, zu Amerika, der vertritt die schweizerische Regierung dort. Der vertritt nicht seine eigenen Interessen. Es geht nicht um seine persönliche Meinung. Es geht darum, dass er das Volk, die Regierung von der Schweiz dort in diesem Land vertritt. Er hat nicht eine eigene Mission, er hat nicht eine eigene Botschaft, Seine persönlichen Vorlieben interessieren niemand. Er ist ein Botschafter. Das heisst, er vertritt das, was der Bundesrat, das, was das Parlament, das, was das Volk in Volksabstimmung oder wie auch immer entschieden hat, vertritt er dort vor diesen Höhen. Okay? Und wir sind Botschafter an Christi Stadt, sagt der Paulus. Also wir sind Botschafter anstelle von Christus, heisst das. Wir sind jetzt gesendet, wir sind bevollmächtigt. Jetzt macht ihr, hat Jesus gesagt. Jetzt tut ihr Kranke heilen, jetzt tut ihr Dämonen aus, jetzt tut ihr Tote auferwecken. Und ihr seid jetzt die Botschafter. Und das ist immer wieder, sind wir in dieser Spannung, oder? Ja, können wir das jetzt? Dürfen wir das jetzt? Ihr lebt es aber vielleicht nicht immer so. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, zu was wir gesetzt sind. Wir vertreten, wir sind Botschafter, wir sind Verwalter von seinem Reich, von diesen himmlischen Werten, wie sie im Himmel sind. 1. Petrus 2, Vers 9 drückt es so aus, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht gerufen, versetzt. Paulus sagt das, aber ihr seid versetzt jetzt vom Reich vor Finsternis, ihr seid versetzt, innen versetzt ins Reich vom Licht, ins Reich von Gott in das Himmelreich innen versetzt. Und da drinnen haben wir Bürgerrecht. Da drinnen sind wir nicht mehr Unmündige, Unwissende, sondern dürfen zu mündigen Söhnen und Töchtern herreifen, die wissen, wer Gott ist, die wissen, wie Gott ist, wie sein Herz ist, die wissen, wie die Werte von dem Reich von Gott, von dem Himmelreich aussehen. Und das ist genau das, was Jesus uns aufgetragen hat, sollen wir nachher auch beten. Sie kennen sicher das Vater unser Gebet, oder? Und in dem Vater unser ist das beschrieben, Matthäus 6, Vers 10. So sollt ihr beten, hat Jesus seinen Jüngern gesagt, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geehrt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also wenn Jesus uns lehrt, so zu beten, dass der Wille von Gott so soll geschehen auf der Erde, wie er im Himmel passiert, wie er im Himmel ist, dann ist unsere Herausforderung zu wissen, wie es im Himmel ist. Oder? Dann müssen wir irgendwie eine Idee haben, was die himmlischen Werte, was der himmlische Maßstab, was das Himmelreich, wie das funktioniert. Wie wollen wir schon beten, dass sein Wille geschieht, wie er im Himmel passiert, in vollkommener Weise? Jetzt hier auf der Erde. Und dann können wir uns ein paar Fragen stellen. Ja, gibt es im Himmel Sünde? Nein. Also, wenn du Sünde begegnest hier auf der Erde, was machst du denn? Dann haben wir einen Auftrag. Jetzt können wir den Leuten, oder mir selber, zeigen, wie ich Vergebung in Anspruch nehmen kann. Und von der Sünde kann befreit werden. Amen. Also wir dealen, wir handeln mit den Sachen, die auf der Erde nicht so sind wie im Himmel. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gibt es im Himmel Schulden? Gibt es Depressionen? Gibt es Krankheiten? Gibt es Tod? Schüttel an den Kopf. Die Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Und wo Jesus auf die Erde ist gekommen, was ist passiert mit der Sünde? Es ist vergeben worden. Nimm deine Matten und geh, deine Sünden sind dir vergeben. Puh, das war ein Anstoss für die Pharisäer. Uiuiuiui. Depressionen, Niedergeschlagenheit, Bedrückung. Jesus, der solchen Menschen begegnet ist, das hat er ihnen vermittelt. Oh, du Arme. Ich weiss, du hast ein ganz schweres Leben. Bist du nicht, oder? Hat sie aufgerichtet, hat ihnen Respekt, hat ihnen Würde gegeben. Was hat er mit dieser Ehebrecherin gemacht, die auf frischer Tat ertappt ist worden, wo sie wollten steinigen nach dem Gesetz von Mose? Hat er eine Frau Würde gegeben? Hat er eine Achtung gegeben? Wie gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll anfangen mit dem ersten Stein, nur zu. Und dann sind sie abgezogen. Und dieser Frau hat dann gesagt, und nicht sündigen nicht mehr. Er hat nicht Sünde gut geheiss, aber hat sie als Person geachtet, hat ihren Respekt entgegengebracht. Krankheiten. Wenn wir die Evangelien durchlesen, wie Jesus kranken Menschen begegnet ist, was ist da passiert?
Er heilte sie alle.
Er heilte sie alle. Ja. Was ist passiert, wenn er Toten begegnet ist? Nicht alle, gell? Nicht alle Kranken, die dann waren, sind zu Jesus gekommen und hat er geheilt. Aber die gekommen sind, die hat er geheilt. Oder denen, die er begegnet. Nicht alle Toten, die dann gestorben sind, hat Jesus wieder auferweckt. Aber denen, die er begegnet ist, denen, die er gespürt hat, jetzt bin ich angefragt, wo der Jairus gekommen ist zu Jesus und ihm geklagt hat, dass seine Tochter krank sei. Ist er gekommen? In der Zwischenzeit ist die Botschaft gekommen, ist übrigens gestorben, muss der Meister nicht mehr bemühen. Und Jesus gesagt, nein, sie schlaft nur. Das habe ich noch gar nicht, das hat der Johann erzählt mit dem Schlafen. Am Wochenende ist mir noch gar nicht so aufgefallen gewesen, aber es ist tatsächlich so, Jesus hat nie gesagt, ja, die ist tot. Auch beim Lazarus nicht, hat er auch gesagt, er schlaft. Der Gut ist schon 3 Tage im Grab und es hat schon, oder? Nicht mehr so angenehm geschmückt. Und er sagt, er schlaft. Und es hat mich interessant, und Johann hat uns das gesagt, weil es im Himmel keinen Tod gibt und Jesus vom Himmel her geboren worden ist auf die Welt, in seinem Konzept gibt es keinen Tod. Das Konzept Tod existiert nicht in den Gedanken von Jesus. Und darum, wenn er mit Tod konfrontiert ist, sagt er, die schlafen. Das gibt es nicht. Die Menschheit ist von Anfang an, von Gott her, geschaffen worden, dass sie ein Ebenbild von Gott sind. Und Gott ist ein ewiger Gott. Und wir sind von Anfang an sind wir bestimmt worden, ewiges Leben zu haben. Adam und Eva. Das war nicht vorgesehen, dass die sterben. Durch den Sündenfall ist das Ganze, die ganze Misere hineingekommen. Tod, Krankheit, Depression, Sünde. Die Trennung von Gott, das Entfremdetsein von Gott. Und all das ist Christus gekommen, um wiederherzustellen. Und uns wieder in das Reich von Gott, in die himmlische Dimension wieder mit hineinzunehmen. Und jetzt sollen wir mit diesen Sachen handeln. Matthäus 18. Nicht zuerst Matthäus 16, Vers 19. Diese Bibelstelle haben wir in der Lebensschule eingehend angeschaut. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Und ein bisschen weiter später, Matthäus 18, 18 ist eigentlich eine Wiederholung, aber ein bisschen anders formuliert. Was ihr auf Erden bindet, binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein. Und damit wird die gewaltige Verantwortung und der gewaltige Auftrag, den Gott uns gegeben hat, eigentlich sichtbar. Das Himmelreich von Gott. Das plumpst nicht einfach irgendwie plötzlich da irgendwo runter. Sondern, dass das Himmelreich sichtbar werden kann, braucht es Menschen wie die, wie mich, wie die. die berührt sind, erfasst sind, von dem Geist von Gott, eintauft sie in das Reich hinein, vertraut sie mit diesen Himmelreichwerten und können sagen, Moment mal, das ist im Himmel nicht, dann muss es hier auch nicht sein. Und jetzt beten wir, dass das passiert. Was im Himmel gelöst ist, soll auf Erden gelöst sein. Was im Himmel gebunden ist, soll auf Erden gebunden sein. Und Jesus sieht das als Auftrag. Oder als Verheißung, wie man es auch immer nehmen will. Und da kommt jetzt unsere Spannung rein. Wo wir merken, ja, aber jetzt habe ich doch auch schon mal für jemanden gebetet, der Kopfweh hat, und das Kopfweh ist nicht weggegangen. Und jetzt habe ich doch auch schon mal gebetet für jemanden, der krebskrank ist, und die ist dann gestorben, die Person. Oder? Und das sind die Erfahrungen, die wir dann machen. Wo wir merken, ja, das funktioniert ja gar nicht. Auch schon so Erfahrungen gemacht. Ja, das sind unsere Erfahrungen. Wir haben doch vielleicht probiert, wenn der Auftrag ist klar, jetzt geht her, verkündet das Evangelium, weckt Tote auf, heilt Kranke. Kranke, auf welche sie Hände legen werden, werden gesund werden, heisst es. Ja, und jetzt machen wir das, wir gehen her. Und es passiert nichts. Was ist jetzt? Haben wir es geirrt? Hat sich irgendetwas an den himmlischen Werten verändert durch die Erfahrung? Nicht, oder? Was ist das Problem? Das wünschen wir uns doch, oder? Dass wir so wie eine Apostelgeschichte, oder? Und durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Und wenn schon nur ein Schatten von Petrus auf die Kranken, die sie haben aufgeregt, gefallen ist, sind sie alle gesund worden. Und wir lesen das so und denken, schöne Geschichten. Und hier, ja, hier passiert halt nichts. Und begnügen ist mit dem wenigen, was wir vielleicht zwischen mal erleben, ja so schon erlebt. Dass wenn ich gebetet habe mit jemandem, der krank ist, tatsächlich ist gesungen worden. Hat er vielleicht auch schon mal erlebt, aber das andere eben auch. Beides. Und ihr gehört also von ganz berühmten oder bekannteren, würde ich mal sagen, Heilungspropheten oder Aposteln oder wie man den noch immer sagen will, die dort vielleicht sogar eine besondere Gabe, eine besondere Salbung haben. Auch die sagen mir, schau, nicht jedes Mal, wenn ich bete, wird die Person geheilt. Nicht jedes Mal, wenn ich bete, wird der Tote auferweckt. Und wichtig dünkt mir jetzt hier, dass wir nicht die Werte vom Himmel anfangen, komprimieren, nicht anfangen relativieren, nicht anfangen infrage stellen und zu unseren Erfahrungen, unserem Glaubensmaß, das wir jetzt gerade so haben, anpassen und nivellieren, sondern dass wir dranbleiben und sagen, die Werte von Gott sind da. Die Himmelreichswerte, die sind da. Und wenn das hier auf der Erde noch etwas ist, was nicht dem entspricht, ich bleibe dran, bis die Himmelreichswerte reingebrochen sind, sichtbar geworden sind, und ich gebe nicht auf. Wisst ihr noch, was Geduld heisst? Vom Griechischen her. Geduld, ja. Wenn man es vom Griechischen her nimmt, sind zwei Worte. Es ist Passion, Leidenschaft, und es ist Ausdauer, Beharrlichkeit. Also Geduld heisst nicht einfach immer warten halten mal. Sondern Geduld heisst, ich bleibe beharrlich, leidenschaftlich dran, bis das, was Gott verheißen hat, Realität geworden ist. Und dann kann es vorkommen, dass unser Mass an Glauben dehnt wird. Also, ich muss jetzt schnell das Mikrofon ablegen, dass ich beide hängen kann. Also, wenn hier die Reich Gottes Werte sind, und meine Erfahrung ist hier, dass die Leute nicht gesungen wurden, wo ich gebetet habe, dass die Leute gestorben, wo ich gebetet habe, dass die Durchbrüche nicht passiert, aber eigentlich wäre es vom Reich von Gott her, vom Himmelreich her, wäre es eigentlich nicht so. Was ist jetzt? Also ich nehme nicht die Werte da ab auf mein Niveau, sondern ich bleibe Gott in den Ohren, ich probiere Nicht, das ist nicht eine Anstrengung, es ist ein Dranbleiben. Meine Glaubenserfahrungen nicht zum Maßstab zu machen, sondern ich will immer mehr mich von diesen Himmelreichswerten durchtränken, immer mehr, dass die für mich zur Realität werden. Das ist ein selber Glauben. Wenn ich selber gar nicht glaube, wenn ich selber keine Hoffnung habe, wie wollte ich denn Hoffnung vermitteln? Wie wollte ich den Glauben vermitteln? Es geht jetzt hier nicht nur um Kranken, Heiligen und solche Sachen. Es geht ganz generell darum, dass das Reich von Gott kommen kann. Was möchte denn Gott mit den Menschen, die ihn noch nicht kennen? Gott möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Wer sind das? Die alle. Und gerettet werden. Könnte es sein, dass das tatsächlich alle meint? Könnte es sein, dass das dein Nachbar ist, der dir dauernd das Leben schwer macht, der Gerichtsprozesse gegen dich führt? Könnte es sein, dass Gott möchte, dass der gerettet wird? Ja. Sein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis von Wahrheit kommen und gerettet werden. Dann müssen wir nicht fragen, ja, ist es auch jetzt die Wille Gottes, dass jetzt die Person gerettet wird? Soll ich jetzt dort das Evangelium verkünden oder soll ich nicht? Soll ich jetzt für die kranke Person da beten oder ist das jetzt der Wille von Gott? Wir müssen die Fragen nicht mehr stellen. Und abwägen und unseren eigenen Erfahrungshorizont zum Maßstab nehmen. Wir müssen die Himmelwerte nehmen, die Reich Gottes Werte nehmen. Und wenn wir wissen, dass das dort so ist, dann beten wir geduldig, beharrlich, leidenschaftlich, bis das Realität wird, bis wir die Durchbrüche erleben. Und wenn wir sie nicht erleben, wir erleben nicht alle Durchbrüche. Vielleicht erleben es dann unsere Söhne und Töchter oder unsere Enkel und Urenkel. Vielleicht erleben die das. Wir profitieren hier von ganz vielem, wo unser Grossväter, wo unser Urgrossväter, Ururgrossväter an Land eingenommen haben. An christlichen Werten in diesem Land etabliert haben. Und darum ist es wichtig, dass wir beten, dass die Schulen wieder aufgehen. Ganz viel in unserem Land basiert auf christlichen Grundwerten. Basiert auf Reich Gottes Werten. Wo in dieser säkulären Gesellschaft verloren gegangen ist. Und da haben wir einen Auftrag, die wieder zu bringen, die wieder zu etablieren, sie zu demonstrieren durch unser eigenes Leben. Amen. Vater, und ich danke dir, dass dein Reich ein herrliches Reich ist, wo alle Möglichkeiten offenstehen. Dein Wort sagt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und du bist gekommen, Jesus, und hast gesagt, ich bin der gute Hirt und ich bringe das Leben in Fülle. Jesus, und wir bringen dir auch unsere Erfahrungen. Wir bringen dir all die Momente und Erlebnisse, wo wir das nicht erlebt haben. Wo wir vielleicht auch enttäuscht waren. Wo wir geglaubt haben, wo es nachher doch nicht so ist gegangen. Wo wir gebetet haben, wo wir gerungen haben und es nachher doch nicht so ist rausgekommen. Wir bringen dir die Enttäuschung, Vater. Und wir entscheiden uns heute Morgen, wir bleiben nicht in diesen Enttäuschungen. Wir tun nicht deine Reich Gottes Werte, deine himmlischen Werte anpassen, in Frage stellen, relativieren, sondern wir wollen wieder aufstehen. Wir wollen wieder neu das Mandat nehmen, das du uns gegeben hast, deine Botschafter zu sein. Verwalter zu sein von diesem Reich. Verwalter zu sein von deinem Reich. Und dich als der König da drinnen zu ehren und anzubeten. Wir können nur Botschafter sein in dem Mass, wie wir dich als König kennen. Wie die Geist in uns innen wohnt und Raum kann einnehmen. Und darum bitte ich dich, dass du uns Gnade schenkst. Und gib in all diesen Niederungen von unserem Alltagsleben, in all das Versagen, wo wir immer wieder damit konfrontiert sind, reinkommst und uns dort hilfst,
Reich Gottes werden, zu etablieren, zu leben, zu verkündigen, zu proklamieren. Und dass du uns mit dieser Geduld segnest, mit dieser göttlichen Geduld, mit dieser leidenschaftlichen Beharrlichkeit, nicht aufzugeben, dran zu bleiben. Dein Reich soll kommen, Vater. Dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht, so hier bei uns auf der Erde. So hast du uns gelehrt beten und wir glauben, dass wir das Gebet ganz neu müssen buchstabieren. Und wir wollen dir sagen, wir brauchen dich, wir brauchen deine Ermutigung und wir brauchen deine Hilfe. Und wir wollen als dein Volk sagen, dass immer, send uns, brauch uns, rüst uns aus. Amen.